Das Land ist nicht außer Kontrolle, wie heute ein Kommentator einer großen deutschen Zeitung schwadroniert. Das ist nicht außer Kontrolle, sondern das Land wird von Sicherheitsbehörden geleitet. Es wird regiert von Sicherheitsbeamten.
Komfort Nummer 289, gehebelt. Hallo und herzlich willkommen zum 289. Komfort, den ich am heutigen kühlen, aber sonnigen Freitag, dem 28. Oktober 2011, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:48.
Jawohl, ja. Nein, ich habe keine Ahnung, warum ich so früh bin heute. Egal. Das Intro kommt nebenbei aus Zensuls Bundestagsrede. Das ist nämlich das Worst of, was ich mir da einfach mal zusammengeschnitten habe. Die komplette Rede gibt es am Ende von Teil 1 auch nochmal in die Ohren, wenn ihr euch mal so richtig abkotzen wollt. Und Flugzeuge gibt es aber in Teil 2. Ansonsten gibt es ja aber wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Space-Meldungen und auch Neuigkeiten aus Richtung LHC. Startende Flugzeuge nerven. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke mit drei Meldungen aus dem Space zum Space, Handvoll Fanboy-Meldungen, Neuigkeiten vom LHC wie angekündigt und mehr. 10 Grad clearer. Jawohl, ja. Cool Greetings. Die 10 Grad, die Windchillen 10, Comfort Level 9 und der Wind macht irgendwas zwischen 7 und 11 km/h aus dem South. Nur echt mit TH. Ja, so. Warum hat denn hier die Celsius App noch 9? Egal. Da hätte ich dann mal. Als erstes mal eine Space-Meldung. Und zwar eine, die in der Kategorie hatte ich letzte Woche angekündigt. Liegt nämlich Startileo Oberpfaffenhofen, DPA. Die ersten beiden Satelliten für das europäische Satellitennavigationssystem Galileo sind ins All gestartet. Eine russische Soyuz-Rakete mit den Satelliten an Bord hob vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana planmäßig ab. Der Start war für gestern geplant, aber wegen technischer Probleme verschoben worden. Oder anders ausgedrückt, die, 12.30 Uhr Startfenster haben sie locker eingehalten, sind dann sauber gestartet und alles ist großartig. Die ersten zwei Galileo-Satelliten sind im Orbit. Und wenn ich das richtig interpretiere, sind das sogar die finalen Satelliten. Juhu. So, Dille. Dann gibt es eine ROSAT-Meldung, dass nämlich am Sonntag, 23. Oktober 2011, in der Zeit zwischen 3.45 Uhr und 4.15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, der deutsche Satellit ROSAT, Röntgensatellit, wieder in die Erdatmosphäre eingetreten sei. Eine Bestätigung, dass Teile die Erdoberfläche erreicht haben, liegt gegenwärtig nicht vor. Und auch da ist mal wieder ein Satellit nicht über Land, sondern über Wasser runtergekommen, was aber so schwer ja nicht ist. Wenn man sich die Planetenbedeckungsoberflächen anguckt, dann stellt man fest, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er ins Wasser reinplatscht, doch eher größer ist, als er noch irgendwo Land erwischt. Aber hey. Also wieder ein Satellit, der niemanden getroffen hat. Und dann gab es ein paar Tage später dann auch eine Meldung zum Ort. Die Absturzstelle des ausgedienten Satelliten ROSAT ist gefunden. Der deutsche Röntgensatellit sei über dem Golf von Bengalen in die Atmosphäre eingetreten. Teilt das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit. Der Eintritt über dem Meer zwischen Indien und Thailand erfolgte demnach am Sonntagmorgen um 3.50 Uhr. Ob Teile des 2,5 Tonnen schweren Satelliten die Erdoberfläche erreicht haben, sei nicht bekannt. Ein Großteil des Satelliten könnte verglüht sein. Allerspätestens der Röntgenspiegel wäre allerdings zu dicht, als dass der sauber verglühen würde, war ursprünglich mal irgendwann angekündigt. Also das Ding dürfte wahrscheinlich sogar noch ein Stückchen unten angekommen sein. Aber hey, wenn es über ein Gewässer gelandet ist, dann müsste man da erst noch einen Tauchroboter hinschicken und gucken, ob man noch irgendwo Teile findet. Von daher, ja, so genau, das waren die Space-Meldungen. Kommen wir bei Fanboy an. Es gibt einen 2Pad 5 Fehler. Und zwar, wenn man ein iPad 2 hat, da gibt es ja die Funktion, dass man mit Smartcover oder anderen Geräten, wo ein Magnet an der richtigen Stelle ist, wenn man das aufklappt, das Gerät sich bereits entsperrt. wenn man jetzt iOS 5 im Einsatz hat und diese Funktion nutzt, dann kann man unter bestimmten Umständen, wenn man sich beim Entsperren richtig böse verhält, kann man tatsächlich an der PIN-Abfrage vorbei kommen, an einer gegebenenfalls Sicherheitscode-Abfrage und dann die dann noch offene App bzw. Homescreen bedienen. Allerdings nichts groß starten, nichts groß beenden, weil das iPad irgendwie schon noch mitbekommen hat, dass es eigentlich nicht sauber entsperrt wurde. Ist ziemlich offensichtlich ein Fehler und es ist anzunehmen, dass mit einem iOS-Update der behoben werden könnte. So, nun dummerweise warten wir jetzt alle schon eine ganze Weile auf iOS 5.0.1 und ich finde es besonders spannend, dass kein Gerüchterstatter irgendwo was von einem iOS 5.0.1 in der Pipeline murmelt. Weil das ist ein Fehler, der ziemlich definitiv ein Fehler in der Software ist. Die Geschichte mit den SIM-Pins von iPhone 4S ist auch sehr wahrscheinlich ein Fehler von der Software und dürfte da auch in der Kategorie Fix ist fällig und ASAP rumliegen. Also ich meine, die andere Alternative wäre, dass das ein Serienfehler vom 4S-iPhone wäre und da möchte ich eigentlich nicht dran glauben. Aber ja. So, dann stellt sich raus, das 3GS ist übrigens beliebt. Hat AT&T bei ihrem Quartalszahlen-Veröffentlichungstermin verkündet, weil die gehst du zu Apple und zahlst fürs Gerät gar nichts, kriegst dafür allerdings einen Vertrag. 3GS-iPhones, die sind halt ein großer, hipper Teil, weil die will jeder haben, so ungefähr. Ja, ich meine, so richtig dolle überraschen tut es mich nicht. Na, also das 3GS hier, schnipp, schnipp, habe ich eigentlich auch nur deswegen, weil ich genau weiß, oder weil ich vorher wusste, dass ich mit dem Gerät im Zweifelsfall nicht unglücklich bin und dass es iOS 5 ganz gut abkönnen sollte. Das war ja zur Beta 1 schon mal irgendwann rausgesickert, danach dann putzigerweise nie mehr. Aber ja, also zumindest habe ich keine Performance-Probleme. Gut, Akku könnte länger halten, aber wer könnte das nicht? Also ja, also in USA bei AT&T stellt sich raus, die 3GSer verkaufen sich auch noch wie geschnitten Brot. 11, 10. Jawohl. Wobei ja der Witz an dem nur mit Vertrag, dafür aber fürs Gerät keine Kosten, Ding ist, dass der Vertrag halt nicht unwesentlich kostet. Man also, wenn man dann irgendwie für 300 Euro ein Gerät kaufen würde und davon einen Vertrag für Umme kriegen würde, günstiger wäre. Ja, auch für 1000 Euro wäre man immer noch günstiger. Weil, wie war das? 1,4 kostet irgendwie ein durchschnittlicher Vertrag. Ich weiß nicht, wie es bei AT&T aussieht, aber ja. Gott, die Amerikaner lassen sich halt von den direkten offiziellen Kostenstrukturen blenden und denken da nicht weiter drüber nach. Ja, dann gab es am Montag eine Meldung, dass Apple MacBook Pros einen stillen Performance-Schub verpasst hätte. So, frei nach dem Motto, keine Veranstaltung, kein gar nichts, aber plötzlich gibt es die MacBook Pros mit mehr CPU und mehr Festplatte zum gleichen Preis und dafür die mit weniger CPU und weniger Festplatte gar nicht mehr. Huch! Also, ja, ihr Weihnachts-Line-Up, wo ich ja noch irgendwie implizit darauf warte, dass irgendwie die MacBook Airs das nächste Update kriegen, dann könnte ich mich eventuell, na wobei, dann haben die bestimmt keine leuchtende Tastatur mehr. Ja, so, dann habe ich am Dienstag mal wieder einen Moment akuter Langeweile gehabt, so frei nach dem Motto, huch, keine Podcasts mehr anzuhören. Na gut, rufe ich mal bei Apple an. Ich habe ja nun noch gar nichts zu meinem Playlistenproblem gehört. Habe ich also mal wieder die 0800-Nummer genommen, habe da angerufen, da musste ich erst irgendwie dem ersten Apple-Care-Menschen im Wesentlichen mein Problem nochmal schildern, obwohl er es eigentlich auf dem Bildschirm hatte. Und ja, dann meinte er, okay, ein Senior Advisor müsste er mal gucken, aber der Gerd, mit dem ich letzte Woche geredet habe, der sei gerade nicht mehr da. Müsste er mal gucken, so, ne? Dann hat er jedenfalls da irgendwie mich mal wieder in der Warteschleife platziert. Dann kam er irgendwann nochmal wieder und meinte, ja, er hätte da schon mal was gefunden. Wenn man eine zweite Smart Playlist anlegt, die irgendwie auf die erste Smart Playlist referenziert, dann würden die Reihenfolgen wieder stimmen. Okay, komme ich gleich noch zu. Und dann jedenfalls habe ich dann auch noch mal mit dem Senior Advisor da noch mal telefoniert. Der meinte, also dass sich niemand gemeldet hat, ist schon komisch. Im Ticket steht auch nichts drin. Üblicherweise würde aus dem Engineering nach 4 Tagen spätestens irgendwie eine Meldung rauskommen in irgendeiner Art und Weise. Da ist nichts dokumentiert. Er lässt seinem Kollegen da noch mal einen Zettel am Bildschirm. So frei nach dem Motto, hier, da das Ticket möchte noch mal Aufmerksamkeit. Weil, wenn ich nichts höre, dann kann ich einfach mal die 0800-Nummer wählen und einfach mal gucken, dass ich denen dann mal irgendwie auf den Keks gehe. Weil ich hätte gern halt irgendwie eine Aussage von wegen, ja, ist bekanntes Problem, wird noch gefixt. Oder ja, ist es ein bekanntes Problem, aber won't fixed, weil gibt Wichtigeres oder was weiß ich. Halt irgendeine Aussage hätte ich gerne. Ob ich jetzt mit dem Zustand, wie er jetzt ist, leben muss oder ob da noch eine offizielle Lösung kommt. Weil der Witz mit diesem zweite Playliste, die auf die erste Playliste verweist. Also ich habe mir den Trick ganz einfach gemacht. Ich habe mir eine zweite Smart Playlist angelegt und als Kriterium Playlist ist erste Playliste genommen. Und der Witz da dran ist, das ist eine Smart Playlist, die nur von außen aussieht wie eine Smart Playlist. Also ja, aktualisieren tut iTunes sie selbst, aber das iPhone fasst die nicht schreibend an. Fürs iPhone ist das wie eine dumme Playlist, wo man keine Editierfunktion drin hat. Weil mutmaßlich sind die Kriterien dem iPhone einfach zu kompliziert. Das sagt, nee, da müsste ich ja dann die erste Playlist sauber auswerten und dann mich an die zweite Playlist dran machen. Nee, will ich nicht. Timeout, nö, vergiss es. Und was dann halt dazu führt, ja, die Reihenfolge in der zweiten Playlist stimmt, so wie ich sie da eingestellt habe, aber er editiert halt nicht. Also wenn ich, also in meinem Fall ist halt so, meine Smart Playlisten laufen darauf hinaus Podcasts ungehört. Also MediaKind ist Podcast, Plays ist Zero. So, und sobald ich halt einen Podcast gehört habe, sollte er eigentlich aus der Liste verschwinden, logischerweise. Weil dann ist ja Plays nicht mehr Null. So, und dadurch, dass ich mich an Plays und nicht an Last Play dranhänge, kann man auch Sachen als ungehört markieren und dann tauchen sie da wieder auf. Hihi. Und der Witz ist jedenfalls also der, das sieht mir heftig danach aus, dass iPhone einfach die Playlist gar nicht anfasst, schreibend, sondern sagt, nö, die ist mir zu kompliziert, soll iTunes sich drum kümmern. So, das heißt, immer wenn iTunes dran war, dann stürmt sie auch wieder. Aber ich kann halt überhaupt nichts dran machen und ich kann vor allen Dingen auch so Tricks, die ich mir inzwischen angewöhnt habe, die mir nicht zu legen, wie ich hab's halt ganz gerne, dass ich meine eigenen Podcast-Folgen so gegen Mittag zum Mittag konsumiere. So, nun kann ich ja ganz schlecht einstellen, wann gehe ich denn zum Mittag in der Playliste. Ja, also wenn ich das auf Track 57 lege, dann kommt das hin. Nee, das kann ich nicht einstellen, weil habe ich auch keine Ahnung, wie lange ich da brauche. Das hängt ja dann im Zweifelsfall auch davon ab, ob da noch irgendwer reinkommt und mich ablenkt. Und entsprechend sieht das für mich so aus, dass ich mir jetzt angewöhnt hatte, dass ich halt meinen Podcast immer nach ganz oben schiebe, so frei nach dem Motto, okay, ich packe den an Platz 1 und höre dann ab Platz 2. Und wenn ich dann zu Mittag gehe, dann gehe ich nach oben und nehme den Platz 1. Zack. Und höre dann hinterher genau da weiter, wo ich halt noch nicht gehört hatte. So, der Trick funktioniert allerdings nur, wenn die Playliste tatsächlich aktualisiert wird und ihre Reihenfolge definiert behält und also nicht mit dieser komischen Zweitplayliste. Und deswegen mache ich im Moment weiter mit meinem dummen Playliste-Aufbau. Da halt immer Zeug reinkleben, da ist mir vorgestern, irgendwann hatte ich jedenfalls auch mal einmal vergessen, was reinzukleben. Habe ich dann auch blöd geguckt, so ey, wieso sind hier irgendwie so wenig Einträge? Hatte ich da nicht noch irgendwie was? Ah, fuck, habe ich was vergessen, ja. Mhm. Ja, so von daher, So, das zum Playlistenproblem. Dann gab es nachdem, lasst mich lügen, Anfang der Woche? Ja, die offizielle Steve Jobs Biografie, die autorisierte, rausgekommen ist, da ist eine Aussage drin, so von wegen irgendwie Steve Jobs hätte das TV-Blub geknackt. Da gäbe es irgendwie noch Probleme und Steve hätte die jetzt geknackt gehabt. Oder anders ausgedrückt, die Gerüchteküche hat sich jetzt dann drauf versteift, okay, das nächste Apple-Produkt, mit dem sie den Markt komplett umkrempeln könnten, das nächste Produkt, an dem Steve noch gearbeitet hat, das wäre gar nicht das nächste iPhone, weil an einem iPhone, was willst du da jetzt noch groß umkrempeln? Na, also sie haben den Markt umgekrempelt. So, jetzt gibt's auch kein Feature, was irgendwie offensichtlich wäre, was man da noch unbedingt einbauen müsste, mit dem man da den Markt massiv umkrempeln könnte. Und sollte irgendwann Apple mal auf den Trichter kommen, so eine Scheiße wie 3D einzubauen, dann werde ich eh untreu. Oder kaufe zumindest die nicht mehr. Aber ja, und jedenfalls ist der Witz also jetzt der, dass also aus der Biografie hervorgeht, dass vermutlich TV das nächste große Ding sein könnte. Also ein Apple-Fernseher, gut, in der Gerüchteküche lag der schon eine ganze Weile immer wieder mal rum. Genauso wie das iPhone Nano und das iPad Mini. Aber hey, und Gerüchteküche gerüchtet halt. Wie üblich. Immerhin sind sie jetzt wieder weg von, ja, das nächste iPhone, das wäre aber dann das, an dem Steve dann wieder dran gewesen wäre. Also, die Gerüchte sind genauso schnell in der Mottenkiste verschwunden, wie sie dann nach dem 4S Staat aus der Gerüchtekammer rausgeholt wurden. Und nein, ich bin da überhaupt nicht übel dran. Und ja, also die Frage ist halt, macht Apple das? Haben sie tatsächlich das Konzept TV geknackt? Und wie krempeln sie an der Stelle den Markt um? Weil was ja nicht reicht, ist, dass sie irgendwie sich hier so Google TV-mäßig irgendwie ein Gerät machen, wo dann aber die Inhalteanbieter alle sich mit Klauen und Füßen gegen wehren. Und von daher, So, und Gruber mutmaßt als Name ITV, was in der Entwicklung auch der Codename von Apple TV gewesen wäre, aber das hätte Apple ja geändert, weil es ein ITV-Network in Großbritannien gab. Aber hey, auch iPhone gab es als Marke vorher von Cisco. Von daher, ja, genau das dazu. Dann Gerüchteküchte ist bei Wired letzten Freitag, dass man am CERN, am LHC, Anzeichen für neue Physik gefunden hätte. Allerdings habe ich da auch schon ein Veto zugelesen. Nein, das stimmt gar nicht. Das, was da gefunden wurde, ist halt erstmal nur, wir haben da halt irgendwie was, das ist nicht offensichtlich im Standardmodell drin, aber das muss noch nichts heißen. Also irgendwie irgendein Teilchen Zerfall in drei Dinger und tralali. So, apropos LHC, CERN. Dieses Wochenende ist jetzt, heute Freitag, 24 Stunden Vorbereitung für Ionen. Es quies auf 2 Meter Beta-Star, oder nein, 1 Meter Beta-Star bei Alice, weil die Protonenphysik endet am Wochenende. Also so Sonntag, 18 Uhr stand da, glaube ich, irgendwo rum. Wollen sie dann nämlich noch einen Machine Development Block einschieben und dann kommt ein Technical Stop und dann geht's mit den Ionen weiter für bummeligen Monat. Und dann endet das Jahr fürs LHC ja wieder Anfang Dezember. Und entsprechend haben sie also jetzt die fast finalen Kollisionszahlen jetzt schon fertig. Also CMS und Atlas sind beide über 5 durch FB Kollisionsmengen rübergerutscht. Also die sind jetzt auch recorded, zumindest nach dem, was ich irgendwo gesehen hatte. Und die Vermutung liegt nahe, dass man damit zumindest schon mal dem Onkel Higgs ziemlich dicht auf die Pelle rücken kann. So, diversen Interpretationen, wo man den Higgs finden müsste, müssten jetzt eigentlich schon mit einer Häufigkeit rumliegen, dass das statistisch relevant wäre. Und auch eine Aussage, wenn man jetzt ganz intensiv in die Daten reinguckt und nirgendwo den Onkel Higgs trifft, wäre für die Physik bereits eine Aussage, weil wenn der Higgs nicht da ist, wo er erwartet wird, heißt es effektiv, dass irgendwas an der Theorie, die den Higgs genau da vorhersagt, nicht stimmt. Ja, weil das ist auch ein Beweis. Das ist jetzt kein positiver Beweis von wegen, ja, wir haben die richtige Theorie, sondern ein, ja, wir haben hier die falsche Theorie. Ja, das ist für einen Physiker genauso gut, eine Theorie aus dem Fenster zu werfen, als an einer falschen Theorie dann noch krampfhaft festzuhalten, beziehungsweise eine Theorie halt bestätigt zu kriegen. So, und von daher, ja, also am LHC endet das Protonenjahr demnächst. Also mit dem Wochenende. Will heißen, wenn die Datei hier im Feed aufschlägt, dann müsste eigentlich gerade schon der MD-Block angefangen haben. Switch to Ions. Ja, und dann mal gucken. Ja, also aus den Ionen wird ja auch irgendwas rausfallen, aber im Zweifelsfall nichts auf der Suche nach Higgs. So, plus, wenn ich das nicht völlig falsch interpretiere, dann sieht es im Moment auch nicht danach aus, dass sie dieses Jahr schon irgendwie Protonen gegen Bleiionen knallen lassen wollen, sondern das ist dann eher was für, könnte man 2012 noch machen, in der Pipeline steckt. Na, plus, wenn sie 5 durch FB, oder sie haben ja 5 durch FB an Kollisionen eingesammelt, das ist nur bummelig das Fünffache von dem, was sie ursprünglich mal vor Jahren geplant hatten, bis Ende dieses Jahres erreicht haben zu wollen. Gut, die Vorstellung damals, die war ja auch noch aus einer Zeit, als fürs nächste Jahr dann der große technische lange Stopp geplant war, um da halt die ganzen Verbindungen, Stromverbindungen alle nochmal nachzubügeln. Alles zu überprüfen, gegebenenfalls zu erneuern, beziehungsweise gleich zu erneuern und überprüfen, sich komplett fallen zu lassen. Na, weil der Ausfall von 2009, 2008, also der große Ausfall damals, der kam ja von einer kaputten Verbindung und danach ist das LHC ja nur für die halbe Energie freigegeben gewesen. So, von daher, Plus, was ich halt auch noch nirgendwo gesehen habe, irgendwie auch nur ein vorläufiger Plan, was sie denn jetzt nun eigentlich 2012 machen wollen. Laufen wollen sie definitiv, aber was und wie und wann? Keine Ahnung. So. Also ja, beim LHC geht es auch nochmal wieder weiter, aber da endet demnächst die Physik für dieses Jahr. So, Dille. Dann gibt es hier den DUQ-Meldewunsch, weil nämlich das Bundesinstitut für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, beziehungsweise dessen Chef, die deutsche Wirtschaft aufgefordert hat, zu melden, wenn irgendwo dieser neue Stux-Nachfolgewurm-Virus wie DUQ auftauchen würde. Und, ja, blub. Also, zwar bestehe eine Meldepflicht von IT-Sicherheitsvorfällen nur für die Bundesverwaltung, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Wir setzen aber darauf, dass im gemeinsamen Sicherheitsinteresse, wie in der Vergangenheit, Betroffene mit dem BSI zusammenarbeiten. Welches Interesse die Betroffenen daran haben sollten, gegebenenfalls sich auch noch in der Öffentlichkeit wiederzufinden, als ja, ihr wart zu blöd, eure Systeme richtig abzusichern, wäre da noch eine andere spannende Frage. Na, aber gut, Stuxnet ist ja auch erstaunlich oft auf irgendwelchen Kisten in Deutschland aufgefunden worden. Wo er nur dummerweise die iranische Atomanlage nicht fernsteuern konnte, für die er geschnitzt gewesen sein soll. Wobei 3000%ig bewiesen und als von den Iranern bestätigt, ist das ja auch nicht. Ja, logischerweise bestätigen die Iraner das nicht, das würde ich auch nicht bestätigen. Aber hey, ist von Sonntag. Am Montag gab es dann Android halbe. Weil Microsoft nämlich gemeldet hat, nachdem sie irgendwie mit einem Gerätehersteller, also mit einer Firma, die halt die Geräte fabriziert unter irgendwelchen anderen Markennamen, eine Vereinbarung unterschrieben haben, dass jetzt übrigens so 50% des Androiden-Marktes an Microsoft zahlen würde. Also die machen mit ihrem Konzept von, wir haben hier Patente und wir behaupten mal, ihr verletzt die, machen die konsequent weiter. Google schäumt. Aber so richtig irgendwie was dagegen tun, habe ich zumindest nicht mitgekriegt. So, was es auch noch gab, das habe ich hier gar nicht reingeschrieben, deswegen kann ich es einfach mal so erwähnen. Da hat sich mal ein Mensch den Spaß gemacht und hat mal mit den in USA verfügbaren Androiden-Geräten und den jeweilig verfügbaren Softwareversionen und den zu dem Zeitpunkt aktuellen Softwareversionen sich hingesetzt und festgestellt, wie sieht es denn eigentlich aus bei Android im Vergleich zu zum Beispiel Apple. Und der Vergleich, der da rauskommt, ist ja, also bei Apple kriegt man so lange, wie die Geräte noch verkauft werden und sogar noch ein Stückchen später ziemlich aktuelle Softwareversion, also mindestens die aktuelle Major-Version kriegt man noch eine ganze Weile. Ja, also so kommt das 3G-iPhone halt bis iOS 5 auf dieselbe aktuelle Major-Version, na, dadurch, dass es halt 4.2.1 die ganze Zeit hatte und nicht mehr 4.3 bekommen hat. Aber eben nur knapp hinter den neuen Geräten und ja, na gut, jetzt ist es halt eine Version dahinter. Und bei Android ist es halt so, dass bis auf die Google-Telefone, also die Nexus-Geräte, man halt echt total die Arschkarte hat. Apropos Nexus-Geräte, ne, hier das Android 4.0 Ice Cream Sandwich kommt aufs Nexus One nicht mehr. Das Nexus One ist übrigens so ganz knapp noch keine 2 Jahre alt. Wenn man das also mit einer 2-jährigen Vertragsbindung gekauft hat, dann ist man noch nicht völlig aus den 2 Jahren raus und kann sich noch nicht wieder ein neues Gerät zulegen. Oder anders ausgedrückt, ups. Oder wie der, ich weiß gar nicht, hatte der das selber konkludiert? Also jedenfalls irgendwie das Ergebnis, was ich von dieser Untersuchung dann irgendwo gelesen hatte, ich glaube Gruber hatte das auch rausgeschrieben, so von wegen, während Apple Wert drauf legt, den Anwendern das Leben mit einem iPhone so lange so gemütlich zu machen, bis es dann halt wirklich nicht mehr geht, sieht das bei Android eher so aus, dass die Hersteller den Leuten das Leben so unglücklich machen wollen, dass sie sofort ein neues Androiden-Telefon kaufen. Huch. Also, ja. Ups. Dann werden Platten übrigens knapp, weil es gibt eine Flutkatastrophe in Thailand. Die bringt den Markt für Festplatten fast zum Erliegen. Western Digital betrifft es besonders stark. Der Hersteller fertigt rund 60% seiner Laufwerke in der Krisenregion. Zudem sind dort viele Zuliefererfirmen angesiedelt. Wir werden in diesem Quartal mehr als 30 Millionen Drives weniger produzieren als im Vorquartal, erklärte WD-Unternehmenssprecher Daniel Mauerhofer gegenüber Heise Resale. Entschuldigung, das musste ich jetzt einfach gerade mal deutsch aussprechen. WD-Konkurrent Seagate ist nicht ganz so stark betroffen. Die in Thailand ansässigen Fabriken befinden sich nicht im Flutgebiet. Wegen der gestörten Zuliefererkette stehen sie aber still. Oder anders, ups. Oder anders, nochmal anders formuliert, es könnte glatt sein, dass es zu Festplattenknappheiten kommen könnte. Weil es da halt in einem Gebiet, wo ziemlich viele Fabriken oder deren Zulieferer sitzen, eine Überflutung gibt. Huch. Und nachdem wir hier jede Menge Just-in-Time-Quark haben, reichen ja schon ein paar Tage Produktionsunterbrechung, um Just-in-Time zu spät zu ändern. Nicht, dass das irgendwie eine neue Meldung wäre, aber ja. So, dann gibt es ein israelisches Datenloch. In Israel ist nämlich eine Datenbank des dortigen Einwohnermelderegisters mit Stand aus dem Jahr 2006 im Internet veröffentlicht worden. In der Datenbank stehen Informationen zu rund 9 Millionen israelischen Bürgern. Einige davon sind aber mittlerweile verstorben. Zu den Datensätzen gehören unter anderem Name, Familienstand, persönliche Identifikationsnummer und noch mehr personenbezogene Informationen. Haaretz berichtet über den Fall: Authorities find source that leaked every Israeli's personal information online. Weil nämlich ein früherer Mitarbeiter des Sozialhilfeministeriums da Zugriff auf die Daten hatte und diese an ein Unternehmen verkauft hätte. Ey, wisst, der kann Daten von allen Bürgern oder von zumindest sehr vielen Bürgern an ein Unternehmen verkaufen? Wie wär's mal mit Gefängnis? Aber ja. Na, also dagegen haben wir ja hier noch einen total datenschutzfreundlichen Staat. Noch. Und der tut auch nur noch so, weil datenschutzfreundlich ist er nur, wenn es darum geht, auf Facebook einzuhauen. So, dann hat Nokia angekündigt, nämlich erste Smartphones mit dem Microsoft-Betriebssystem Windows Phone. Das Oberklasse-Smartphone Nokia Lumia 800 und das Mittelklasse-Gerät Lumia 710. Weil ist ja total cool, die Geräte nicht über einen Namen, sondern über eine Nummer eindeutig zu identifizieren. Aber hey. Und die kommen dann irgendwann auch auf den Markt. Nicht nach USA, wo die Amerikaner jetzt rumschäumen. Ja, da grinse ich nur breit und sage, ja, iPad erste Generation. Hattet ihr wie viel früher als wir? Also haltet mal schön die Füße still. Ja, aber hey. Na, plus ist immer noch die Frage, ob man das dann unbedingt haben will. Aber hey. So, dann gibt's Aphelia. Nämlich ein reguläres Update der Antivirensoftware von Avira lieferte eine Signatur, die auf eine der eigenen Dateien ansprang. Die Bibliothek AEScript.dll wurde dann plötzlich als tr/2.463227 erkannt und gemeldet. Ein Avira-Mitarbeiter bestätigte in den Supportforen das Problem und erklärte, dass deshalb die Auslieferung des Updates bereits gestoppt wurde. Eine weitere Aktualisierung soll das Problem auch wieder beheben. Was dann bei mir die Frage aufwarf, ob die ihre Signaturen niemals mit ihrem eigenen Scanner probieren. Weil das hätte nun eigentlich allerspätestens aufgefallen sein müssen. Oder handelt es sich dabei um eine DLL, die nicht bei jeder Installation beiliegt? Na, weil, also ich meine, wenn sie Windows-Systemdateien irgendwie wegorgeln, kann man ja immer nur sagen, naja, das lag aber nur an dieser Version der Windows-Systemdatei. Dieses Mal haben sie eine Version ihrer eigenen Dateien weggeräumt. Huch! Löschen! Sofort löschen! Am besten gleich das ganze Programm. Däh. Ja, Virenscanner funktionieren übrigens nur begrenzt. Dann Google-Fragen, ne, macht man ja auch selber, wenn man irgendwie was wissen will, einfach mal googeln. Ja, das machen auch Behörden, deutsche Behörden, die nämlich dem Internetkonzern Google mehr als 1000 Mal gebeten haben, Daten seiner Nutzer freizugeben, beispielsweise für Ermittlungen. Geht aus einer Statistik hervor, die das US-Unternehmen veröffentlichte, demnach reichten deutsche Behörden von Januar bis Juni dieses Jahres 1060 Anfragen bei Google ein. Der Konzern erklärte, in knapp 70% der Fälle verpflichtet gewesen zu sein, Daten über seine Nutzer an die Behörden weiterzureichen. Und jetzt könnte man sagen, böses, böses, böses Google. Oder man sagt einfach transparentes Google, weil wetten, dass das andere Firmen auch haben. Dass bei denen auch ähnliche Verhältnisse gibt. Zumindest was so die Anzahlen angeht, eher nicht weniger. Und entsprechend, ja, na, rechtsfreier Raum und so ein Gefasel. Wo denn? Ja, davon betroffen gewesen seien auch Profile von Googles Videoplattform YouTube. So, genau, das Nexus Old. Hier habe ich es auch nochmal. Unfortunately for owners, the original Google phone, Google has confirmed that the Nexus One is just too old for the new software. Scherz an der Sache ist, damals TM, im direkten 1:1-Vergleich, hat das 3GS-iPhone gegen das Nexus One immer völlig abgelost. Das 3GS-iPhone hat gerade ein Update auf iOS 5 bekommen, mit allen anderen Geräten, die Update autorisiert waren. Das Nexus-Telefon, das erste, kriegt kein Update. Na, also es ist vermutlich nicht die Hardware alleine schuld, sondern vielleicht auch einfach die Tatsache, da will ein Konzern einfach kein Update verteilen. Ja, nur dummerweise sind die Nexus-Telefone, die mit denen sie sich immer gebrüstet haben, dass die aber immer die aktuelle Softwareversion hätten. Ja gut, also das Nexus One ist dann jetzt schon mal raus. Damit kann man dann davon ausgehen, das nächste größere Update von Android wird dann auch die zweite Generation Nexus-Telefon nicht mehr erreichen. Ja, und wenn, dann halt nur noch, indem man sich irgendwie zurechthackt. Also, hoch. Ja, also so viel zu der Frage, wie das denn eigentlich bei den Nexus-Telefonen aussieht. Ja, und das, was ist eigentlich das zweite Nexus-Telefon gewesen? Nexus S? Ich weiß das gar nicht mehr. Also jedenfalls die nächste Generation Nexus-Telefon. Hier das Galaxy Nexus soll jetzt am, lasst mich lügen, hatte ich doch eben erst gelesen, 17. November nach Deutschland oder nach Europa überhaupt kommen. Also immerhin noch vor Weihnachten. Na, das war ja so meine erste Vermutung gewesen, dass sie das weit genug verzögern, dass es gerade zu Weihnachten ins Weihnachtsgeschäft nicht mehr reinkommt. Was dann... Motorflugzeug. Hatte ich in Teil 2 ein autorisiertes Motorflugzeug? Ich glaube nicht. Also jedenfalls, das Galaxy Nexus kommt dann noch rechtzeitig zu, wenn man es dann unbedingt zu Weihnachten haben will, auf den Markt. Wobei mein Weihnachten dieses Jahr danach aussieht, dass ich nicht groß durch die Gegend fahren muss, sondern einfach mal ganz entspannt zu Hause bleiben kann. Weil mein in den letzten Jahren Weihnachtstermin sich schon gemeldet hat und gesagt hat, nö. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es hier Musik von Rob Kostlow, den ich damals bei Magnetune, als es das noch auch inklusive kostenloser Downloads gab, runtergeladen habe. Das Album da hieß Reconstruction oder heißt Reconstruction. Der Titel heißt Baby Girl Part 1 Awakenings. Ist 4 Minuten 20 lang. Den kriegt ihr dann auf und vor allen Dingen in die Ohren, wobei 4 Minuten 20 ist ja, glaube ich, inklusive Magnetune Outro. Da muss ich noch dran denken, dass ich das gleich noch rausräume. Gefolgt ist das Ganze dann von einem TED-Talk, den ich in Comport 249 schon mal gebracht habe, nämlich Leslie Hazelton on Reading the Koran, 9 Minuten 33 lang. Ja, weil man hat ja doch so viele falsche Vorstellungen darüber, was da eigentlich drinne stünde in dem Buch. Genauso wie es ja auch nur ganz wenig Leute gibt, die genau wissen, was in der Bibel eigentlich drinne steht. Aber alle Leute behaupten zu wissen, was da stünde. Also insbesondere im Koran. So, genau. Nachdem ich nachgeguckt habe, dass alles grün ist, sage ich dann mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Bettel nochmal um Feedback. Lasst mir Feedback zukommen. Zum Beispiel als Tweet @comport. Bei Google Plus mich einfach mal erwähnen. Müsste ich mitkriegen. Als Kommentar im compiblog.de Comport 289 Teil 3. Kriege ich auch zu sehen. Schalte ich allerdings nicht alles immer sofort frei. Oder als Mail an compiblog@googlemail.com oder compot@me.com, so rum. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit scroll. Baby Girl Part 1 Awakenings von Rob Kostlow. Redet mit sich selber oder im Telefon. Ja, dann drohe ich damit, dass ich eventuell möglicherweise unter Umständen nächste Woche wieder unterwegs sein könnte, wieder was aufnehmen könnte. Mann, bin ich heute früh. Wieso bin ich heute eigentlich so früh? Egal. Und nachdem ich gestern doch keinen 4S reserviert habe, brauche ich jetzt auch nicht gucken, dass ich mir gleich ein 4S hole. Das steht frühestens für morgen an, wenn gleich mein Konto zu mir sagt, ja, darfst du. Weil ich habe beschlossen, morgen mal wieder einen Do-Something-Crazy-Day zu machen. So, jedenfalls drohe ich damit, dass ich eventuell unter Umständen möglicherweise in einer Woche wieder unterwegs sein könnte. Dann den 290. Komport aufnehmen könnte. Wenn da nichts dazwischen kommt, in diesem Sinne viel Spaß mit Rob Kostlow und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Thank you.
have heard about the Quran's idea of paradise being 72 virgins. And I promise I will come back to those virgins. But in fact, here in the Northwest, we're living very close to the real Quranic idea of paradise, defined 36 times as gardens watered by running streams. Since I live in a houseboat on the running stream of Lake Union, this makes perfect sense to me. But the thing is, how come it's news to most people? I know many well-intentioned non-Muslims who've begun reading the Quran but given up, disconcerted by its otherness. The historian Thomas Carlyle considered Muhammad one of the world's greatest heroes, yet even he called the Quran as toilsome reading as I ever undertook, a wearisome, confused jumble. Part of the problem, I think, is that we imagine that the Quran can be read as we usually read a book, as though we can curl up with it on this rainy afternoon with a bowl of popcorn within reach, as though God, and the Quran is entirely in the voice of God speaking to Muhammad, were just another author on the bestseller list. Yet the fact that so few people do actually read the Quran is precisely why it's so easy to quote, that is, to misquote, phrases and snippets taken out of context in what I call the highlighter version, which is the one favored by both Muslim fundamentalists and anti-Muslim Islamophobes. So this past spring, as I was gearing up to begin writing a biography of Muhammad, I realized I needed to read the Quran properly as I could, that is. My Arabic's reduced by now to wielding a dictionary, so I took four well-known translations and decided to read them side by side, verse by verse, along with a transliteration and the original 7th century Arabic. Now, I did have an advantage. My last book was about the story behind the Shia-Sunni split, and for that I'd worked closely with the earliest Islamic histories, so I knew the events to which the Quran constantly refers, its frame of reference. I knew enough, that is, to know that I'd be a tourist in the Quran. An informed one, an experienced one even, but still an outsider. An agnostic Jew reading someone else's holy book. So I read slowly. I'd set aside 3 weeks for this project, and that, I think, is what is meant by hubris, because it turned out to be 3 months. I did resist the temptation to skip to the back where the shorter, more clearly mystical chapters are, but every time I thought I was beginning to get a handle on the Quran, that feeling of, I get it now, it'd slip away overnight, and I'd come back in the morning wondering if I wasn't lost in a strange land. And yet the terrain was very familiar. The Quran declares that it comes to renew the message of the Torah and the Gospels, so one-third of it reprises the stories of biblical figures like Abraham, Moses, Joseph, Mary, Jesus. God himself was utterly familiar from his earlier manifestation as Yahweh, jealously insisting on no other gods. The presence of camels, mountains, desert wells and springs took me back to the year I spent wandering the Sinai Desert. And then there was the language, the rhythmic cadence of it, reminding me of evenings spent listening to Bedouin elders recite hours-long narrative poems entirely from memory. And I began to grasp why it said that the Quran is really the Quran, only in Arabic. Take the Fatiha, the 7-verse opening chapter that is the Lord's Prayer and the Shema Yisrael of Islam combined. It's just 29 words in Arabic, but anywhere from 65 to 72 in translation. And yet the more you add, the more seems to go missing. The Arabic has an incantatory, almost hypnotic quality that begs to be heard rather than read, felt more than analyzed. It wants to be chanted out loud to sound its music in the ear and on the tongue. So the Quran in English is a kind of shadow of itself, or as Arthur Arbery called his version, an interpretation. But all is not lost in translation. As the Quran promises, patience is rewarded, and there are many surprises. A degree of environmental awareness, for instance, and of humans as mere stewards of God's creation, unmatched in the Bible. And where the Bible is addressed exclusively to men, using the second and third person masculine, the Quran includes women, talking, for instance, of believing men and believing women, honorable men and honorable women. Or take the infamous verse about killing the unbelievers. Yes, it does say that, but in a very specific context. The anticipated conquest of the sanctuary city of Mecca, where fighting was usually forbidden. And the permission comes hedged about with qualifiers. Not you must kill unbelievers in Mecca, but you can, you are allowed to, but only after a grace period is over. And only if there's no other pact in place. And only if they try to stop you getting to the Kaaba. And only if they attack you first. And even then, God is merciful, forgiveness is supreme, and so, essentially, better if you don't. This was perhaps the biggest surprise. How flexible the Quran is, at least in minds that are not fundamentally inflexible. Some of these verses are definite in meaning, it says, and others are ambiguous. The perverse at heart will seek out the ambiguities, trying to create discord by pinning down meanings of their own. Only God knows the true meaning. The phrase, God is subtle, appears again and again. And indeed, the whole of the Quran is far more subtle than most of us have been led to believe, as in, for instance, that little matter of virgins and paradise. Old-fashioned Orientalism comes into play here. The word used four times is huris, rendered as dark-eyed maidens with swelling breasts, or as fair, high-bosomed virgins. Yet all there is in the original Arabic is that one word, huris. Not a swelling breast or high bosom in sight. Now, this may be a way of saying pure beings, like in angels, or it may be like the Greek kouros or koi, an eternal youth. But the truth is, nobody really knows, and that's the point. Because the Quran is quite clear when it says that you will be a new creation in paradise, and that you will be recreated in a form unknown to you, which seems to me a far more appealing prospect than a virgin. And that number 72 never appears. There are no 72 virgins in the Quran. That idea only came into being 300 years later, and most Islamic scholars see it as the equivalent of people with wings sitting on clouds and strumming harps. Paradise is quite the opposite. It's not virginity, it's fecundity, it's plenty, it's gardens watered by running streams. Thank you.